Man weiß, der ist so ein bisschen, das ist auch ein sehr schräger Typ und deswegen meine ich, ne, das Buch ist irre ein bisschen. Das ist nämlich ein ziemlich schräger Typ, dieser Hubert Riese, er ist Verschwörungstheoretiker, schmeißt aus irgendeinem Grund mal einen Fernseher aus dem Fenster, ist aber eigentlich so ein Typen, den man total gut findet.
Es wird Sperma in allen möglichen Körperöffnungen gefunden. Sie ist an vielen Körperstellen auch geschlagen worden. Und der Experte sagt, ja, in der Szene nennt man solche Frauen oder solche Sklavinnen, das war eine Dreilochstute. Sie ist in alle Löcher begehbar.
Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch. Ja, herzlich willkommen. Zweimannbuch, hier ist Teil 26. Ihr habt Bock auf neue Bücher, sollt ihr haben. Zwei Stück, wie immer. Sven, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe mitgebracht ein Buch, da handelt es sich um ein kleines Experiment. Das Buch ist von Stephen Uli und heißt Finsternis und ist aus dem sehr edlen, wie ich gelernt habe, sehr edlen und kulturell sehr bedeutsamen Verlag, dem Secession Verlag. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Secession würde ich ihn aussprechen.
Gehört. Zeig mal in die Kamera, daran seht ihr, wir sitzen immer noch in unseren Home Offices vor unseren Computern und nicht, das sieht aber cool aus, und noch nicht wieder in unserer Lieblingsbar und nicht in unserem Biergarten, auch wenn die hier bei uns in Schleswig-Holstein am Montag wieder aufmachen. Vielleicht für 2-3 Tage und danach ist wieder Schluss. Aber wir müssen weiterhin per Teamviewer oder was machen wir hier eigentlich? Nee. FaceTime
ist das.
Unsere Aufnahme.
Genau. Ja. Ich habe heute Morgen noch mit einem Freund telefoniert, der hat heute Geburtstag, der lebt in Australien, der sitzt gemütlich mit seiner Frau beim Italiener.
Schön.
Ja, da geht das wieder.
Ja, der Kontinent ist frei. Ja, ich habe heute ein Buch mitgebracht, ich zeig dir das auch mal. Hast du das schon mal gesehen irgendwo im Buchladen? Es liegt nämlich im Moment überall, habe ich gesehen.
Die Erfindung der Sprache.
So. Ja, die Erfindung der Sprache von einer ziemlich jungen Autorin, Anja Baumheier aus Dresden, 1979 in Dresden geboren. Fast 500 Seiten stark. Eine völlig irre Geschichte, die überall spielt. Die hier auf einer Hallig namens Platte Oog spielt, die es wahrscheinlich gar nicht gibt. Oder nee, die es ganz sicher gar nicht gibt. Und dann wird es aber auch ein Roadmovie in Bad Kissingen, in Prag und in der Bretagne spielt. Der Rest eine Geschichte, eine Suche nach einem Vater.
Alles klar. Ja, schön. Kurz zu Stephen Uli, bevor wir richtig einsteigen, das Buch Finsternis. Ich habe ja gesagt, das Buch ist ein kleines Experiment. Es ist schon eine Krimi-Geschichte, aber diese Krimi-Geschichte wird entwickelt zwischen einer Psychologin und ihrem Klienten, nämlich einem Polizisten, der zu diesem Ermittlerteam gehörte und dem der Fall sehr zugesetzt hat. Und der sitzt jetzt deshalb bei einer Psychologin. In diesen Sitzungen wird dem Leser jetzt vermittelt, um was für einen Fall es da eigentlich geht.
Okay, ist das ein Krimi? Kann man das so sagen?
Es ist ein Krimi, aber es ist eben halt eine Session, eine Sitzung zwischen Polizist und Psychologin.
Aha, dialogstark nehme ich an.
Ja, wobei er ja mehr erzählt und sie hört zu und fragt zwischendurch mal ein bisschen was.
Gut, monologstark.
Ja.
Wir müssen mal sagen, dass wir, das ist jetzt hier eine Folge, wo keiner von uns überhaupt dem anderen vorher gesagt hat, was er gelesen hat, worüber wir sprechen. Manchmal sprechen wir es ja ein bisschen ab, diesmal 0,0. Ich bin genauso überrascht wie jeder unserer Zuhörer gerade.
Also erstens mal finde ich das ja gut, dass wir eine Autorin und einen Autoren besprechen. Das muss ja heute alles ganz ausgewogen sein. Ja. Aber das interessiert uns eigentlich überhaupt nicht. Aber wir sollten dennoch so ein bisschen die Gentleman-Form wahren, würde ich mal sagen. Deshalb sage ich, Ladies first.
Vielen Dank. Die Lady heißt Anja Baumheier, habe ich ja schon erzählt. Die ist eine noch recht junge Autorin, 1979 geboren. Die hat schon mal einen Roman geschrieben, der heißt Kranichland und Kastanienjahre, also zwei Romane, die hat sie geschrieben, die wohl auch für ziemlich viel Aufsehen erregt haben. Habe ich beide nicht gelesen. Ich kannte die gar nicht. Und
ich auch nicht, nie von gehört vorher.
Nee, ich habe dann angefangen und dachte, boah, ein Buch über 500 Seiten, ich fange einfach mal an. Und das Faszinierende ist, ich sag mal vorweg, das Buch hat echt ein paar Längen. Das Buch ist auch irre, aber es ist auch unterhaltsam und spannend. Die Hauptfigur heißt Adam Riese. Damit fängt das schon mal an. Adam Riese ist ein, ich würde mal sagen, eher schwieriges Kind. Er lernt erst mit 2 Jahren zu sprechen, wird aber später Sprachwissenschaftler in Berlin an der Uni. Der wird geboren auf einer Insel, Platteoog heißt sie. Das ist eine imaginäre Hallig. Da gibt es außer einem Leuchtturm und so ein bisschen Dorfleben und ein paar Läden eigentlich nicht viel. Und er hat einen Vater, einen Hubert Riese, der irgendwann auf diese Insel aus dem Nichts kommt. Keiner weiß so richtig, wo er herkommt. Man weiß, er kommt aus Bad Kissing und das war auch schon alles. Er ist ein Bayer und lässt sich dann nieder. Verliebt sich in die Mutter von diesem Adam, die heißt Oda. Die ist Radiomoderatorin und auch auf dieser Insel hat immer so eine Abendsendung, ist da ziemlich beliebt. Aber sie hat tschechische Vorfahren und diese tschechische Familie, die sehr lustig ist, die sprechen dann halt auch dieses Tschechisch-Deutsch, kommen aus dem Altvatergebirge, was ich auch vorher ehrlich gesagt gar nicht kannte.
Gibt's das?
Habe ich nicht geguckt. Und das beginnt da in den 50er Jahren, die Geschichte. Und das Buch ist insofern ein bisschen irre, als dass es immer zwischen der Kindheit von Adam Riese und dem Jetzt, und jetzt ist er inzwischen ja etwa 30, hin und her springt. Du siehst also immer diese eine Geschichte von damals, sein Aufwachsen und wie das alles war, und das ist unterhaltsam. Und in der Jetztzeit ist es nämlich so, dass der Hubert Riese, also der Vater von Adam, von einem Tag auf den anderen verschwunden ist. Man weiß, der ist so ein bisschen, das ist auch ein sehr schräger Typ und deswegen meine ich, ne, das Buch ist irre ein bisschen. Das ist nämlich ein ziemlich schräger Typ, dieser Hubert Riese, er ist Verschwörungstheoretiker, schmeißt aus irgendeinem Grund mal einen Fernseher aus dem Fenster, ist aber eigentlich so ein Typen, den man total gut findet. Also eigentlich ein toller Vater, es gibt da so einen Leuchtturm, da haben die dann so ein Museum, so ein Heimatmuseum. Der Adam Riese ist da auch viel in seiner Kindheit, alle lieben Bücher, es gibt auch einen kleinen Buchladen auf dieser Insel. Und also der Hubert Riese ist halt dann im Jahr 2001, weil er eben Verschwörungstheoretiker ist, so einen leicht esoterischen Hang hat, möchte er gerne eine Pilgerreise unternehmen, nämlich die auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela.
Und Ich bin da mal weg,
genau. Er fährt einfach los und kommt tatsächlich nie wieder. Er gibt keine Nachricht mehr und die ganze Familie ist verlassen. Die Oda, die Frau von ihm, eigentlich kommt, ist das ein ganz heiles Verhältnis zwischen all denen. Und die Frau, die Radiomoderatorin ist, verliert dadurch sogar die Sprache. Es geht sehr viel um Sprache, aber sie hat eine Live-Sendung und irgendwann sagt sie immer nur noch so ein paar Worte und dann gar nichts mehr. Und fortan schweigt sie das gesamte Buch über, also den ganzen zweiten Teil dieses Buchs. Aber durch die Rückblicke lernt man sie natürlich immer gut kennen. Und jedes zweite Kapitel ist halt ein Rückblick und dann geht's in die Jetztzeit. Und irgendwann begibt dieser Adam Riese sich halt auf die Suche nach seinem Vater, fährt halt nach Tschechien, trifft eine Autorin, auch eine Sprachwissenschaftlerin, die ist eine Tierkommunikatorin auch noch. Und die hat ein Buch geschrieben, da kommt der Vater drin vor und es gibt eine Gemeinsamkeit. Ich kann jetzt nicht sagen, was es ist, damit würde ich zu viel verraten. Aber die beiden reisen dann mit einer Katze zusammen, einer Katze namens Zola, durch Europa, um den Vater zu suchen.
Ich frage mich nur gerade, der Sohn mit seinen Zwängen da oder halt Adam, mit Adam, mit seinen autistischen Zügen, wie schafft er das, so eine komplizierte Reise dann zu machen? Das finde ich erstaunlich.
Ja, das ist auch tatsächlich eine der ganz großen Herausforderungen für ihn, weil der natürlich sowas eigentlich auch gar nicht kann. Wie gesagt, der kommt auch von dieser kleinen Insel Platteoog und ist sehr behütet aufgewachsen und muss immer alles sehr sortieren. Dadurch dauert das auch alles immer. Also er muss immer Listen arbeiten. Abarbeiten.
Ja. Ja.
Und aus diesen Listen stehen immer 7 Dinge. Ne? Nehmen eine aufrechte Haltung an, atme ruhig, einatmen, ausatmen, fällt ständig diese Worte. Nutze
der Sohn,
der Adam Riese, genau. Ja. Lenken Sie sich ab, Vanille oder Musik, verwenden Sie Mental-Power-Strategien und so. Also er versucht sich mal runterzubringen, um das überhaupt alles zu ertragen. Er hat auch diese Insel kaum verlassen. Er ist dann irgendwann nach Berlin gegangen, aber bei ihm muss immer alles sehr geordnet ablaufen, sonst kommt er überhaupt nicht mit und kommt nicht klar. Ja. Und dann wird er auch irgendwann noch verdächtig, dass seine Magisterarbeit Fehler hat, gefälscht war, genau. Und so. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht zu viel erzählen. Es gibt vorne ein Personenregister, eine Personenübersicht in diesem Buch, was sehr hilfreich ist. Weil es spielen viele,
Leute mit. Eigentlich klingt das ja relativ, relativ überschaubar, dachte ich.
Ja, aber man blättert also gerade auf den ersten Seiten immer wieder zu dieser Lieblingsseite und guckt, wer war das nochmal? Weil es natürlich doch mehr sind. Es spielt noch eine Bäckerin mit, dann spielt ein Bäcker mit, dann spielt diese Zola mit, dann gibt es eine Buchhändlerin, zu der er zarte Bande aufbaut, sage ich mal. Der ist natürlich auch, der hat auch mit menschlichen Kontakten total Schwierigkeiten, weil der halt diese leicht autistischen Züge hat. Er ist ja immer bemüht, eigentlich den Zustand, also so wie er drauf ist, will er eigentlich, dass alles so ist wie immer. So, und dann fühlt er sich wohl. Ne? Und deswegen macht er auch diese Listen, die er dann so abarbeitet für sich, um Ordnung in seinem Leben zu haben. Das ist für ihn halt ganz wichtig. Und zu dieser Ordnung gehört natürlich, dass sein Vater wieder da ist. Der ist plötzlich weg. Das wirft ihn natürlich um. Und dann fängt auch noch seine Mutter an, nichts mehr zu sagen. Also sie beginnt zu schweigen und fängt auch nicht mehr an zu sprechen die ganze Zeit. Und das macht ihn natürlich unglücklich. Und auf der anderen Seite will er natürlich auch unheimlich dringend wissen, was ist mit seinem Vater eigentlich passiert. Der vermisst ihn natürlich auch, weil das ein guter Typ ist. Und man fragt sich auch die ganze Zeit, hä, wieso ist der denn weg? Ne? Das Buch ist irgendwie schräg, wie ich vorhin schon sagte, aber auch ab und zu lustig. Und irgendwie will man halt die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Wo ist dieser Vater hin? Wo ist der verschwunden? Werde ich natürlich jetzt nicht sagen.
Dieses Verschwinden, dieses plötzliche Verschwinden des Vaters erinnert mich so ein bisschen an diese Geschichte von dem Mädchen da aus Celle. Mhm. Das stand ja gerade in den Zeitungen. Ich glaube, da ist immer noch unklar, was war denn da jetzt eigentlich wirklich der Hintergrund. Jedenfalls galt das Mädchen ja auch. Ich glaube, sie ist so 13, 14, 15 Jahre alt, irgendwie sowas in der Richtung. Als sehr zuverlässig verließ, hat dann irgendwann das Haus verlassen, so mittags oder so, und war dann weg und ist in der Nähe von Paris dann wiedergefunden worden, gab es zig Hinweise auf oder einen einzigen Hinweis auf Facebook dann.
Ja.
Und der Vater ist dann hingefahren und hat seine Tochter dann abgeholt. Echt beunruhigend irgendwie. Ne? Du glaubst irgendwie, alles ist, jeder weiß alles über jeden Mann und alle sind so irgendwie, ja, alles ist okay. Und dann plötzlich sowas. Ne? Und jetzt hier auch, der Vater einfach weg.
Ja, also genau so. So muss man sich das Buch auch vorstellen. Natürlich, was der dahinter lässt, das ist ja so ein Idyll, diese kleine Insel, diese Ostfrieseninsel. Und eigentlich ist alles in Ordnung da. Es ist lustig, die haben es gut. Aber es gibt halt ein Geheimnis, was er hat, was ich jetzt in gar keinem Fall erzählen darf. Es hat einen Grund, dass er geht. Ja, mehr, wie gesagt, mehr kann und darf ich jetzt in keinem Fall, sonst würde es keinen Sinn mehr ergeben, dieses Buch zu lesen. Aber es gibt natürlich einen Grund, nur von diesem Grund hat kein Mensch jemals irgendwas gewusst. Und das ist halt so schräg, das löst sich dann halt auch erst ganz am Ende auf. Ich werde auch gar nicht sagen, ob der noch lebt oder ob der tot ist oder so. Das Ende findet jedenfalls in der Bretagne statt. Und da geht mir als einer, der sehr gerne nach Frankreich reist, auch Bücher liest, die da spielen, das Herz auf. Das sind wirklich tolle Szenen. Und da ist er dann auch inzwischen alleine mit der Katze Zola. Also die Zola ist nach dieser Zola benannt, mit der er da unterwegs ist. Und die, um die kümmert er sich auch. Und die ist halt auch immer dabei bei allem, was er dann so macht. Ja.
Aber ich gehe pilgern, das war nur nach außen hin gelogen. Also
nein, das hat er gemacht. Also das kann ich noch verraten, das hat er tatsächlich wohl gemacht. Es spielt aber keine besonders große Rolle, weil darum geht es nicht. Es geht halt auf der einen Seite darum, was er da hinterlassen hat, nämlich eine Familie ohne Vater. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um diese ganze Familiengeschichte, um die Kindheit. Und es ist auch immer im Original geschrieben, also sind immer so Seitenbemerkungen, was das dann heißt. Da sind dann tschechische Sätze drin, sehr viel französische Sätze nachher, die dann immer übersetzt werden. Aber dadurch ist das sehr authentisch. Und die Erfindung der Sprache sagt auch ein bisschen mehr, es geht wirklich sehr viel um Sprache. Es geht um unterschiedliche Sprachen, um Ausdrücke. Und das hat alles einen tieferen Sinn. Man freut sich immer wieder. Ich habe immer wieder gemerkt, ich habe das aufgeschlagen und mich immer wieder darauf gefreut, mich mit diesen Figuren hier auseinanderzusetzen. Also absolut, ist eine absolute Leseempfehlung. Im Kindler Verlag erschien, der ja zu Rowohlt gehört, die Erfindung der Sprache, Anja Baumheier.
Ja, dann erzähle ich mal kurz von meinem Buch, von Stephen Uli, Finsternis heißt das Buch. Klingt ziemlich düster und so fängt es auch an. Also man wird ziemlich schnell in eine ziemlich krasse Szenerie so rein katapultiert, finde ich. Es geht hier um einen Kripo-Beamten, Abid Malik heißt der, der jetzt bei einer Psychologin landet, weil er mit ihr über seinen letzten Fall sprechen muss. Und der hat ihm, dieser Fall hat ihn echt ziemlich zugesetzt. Und der ganze Fall wird jetzt also im Gespräch mit dieser Therapeutin entwickelt. Das heißt, du als Leser bist also mit in diesem Behandlungszimmer und erlebst jetzt also diese beiden, wie sie über diesen Fall sprechen, beziehungsweise er muss ja alles erzählen. Die Psychologin sitzt halt dabei, stellt hier und da mal ein paar Fragen und er erzählt jetzt also diesen Fall. Zu ihm selber vielleicht erstmal, Abid Malik ist einer mit Wurzeln, mit indischen Wurzeln, genauer gesagt, er kommt aus Kaschmir, seine Eltern sind 93 nach Deutschland gekommen und Abid Malik hat sich vorgenommen, also sich voll und ganz in Deutschland zu integrieren. Der will also Deutscher werden als ein Deutscher sozusagen. Also,
oh Gott, vor solchen Leuten habe ich Angst.
Ja, also jetzt, das gar nicht jetzt so in diesem radikalen Sinne gemeint, sondern nee, er will eben halt in diesem Land ankommen und er will also die Sprache können und alles. Und er sagt sich, wie kann man das besser, als auch noch Polizist in Deutschland zu werden? Und deshalb ist er Polizist geworden, unter anderem deshalb. Und er ermittelt zusammen mit Jan West, so heißt sein Partner, das ist ein ganz routinierter Ermittler, und die beiden haben es jetzt also mit einem ziemlich krassen Fall zu tun.
Wo sind die denn in Deutschland?
In Berlin.
In Berlin, okay.
Und sie haben es mit einem krassen Fall zu tun, das heißt, sie finden eine Frauenleiche. Oder eine Frauenleiche wird gefunden und die beiden werden also jetzt mit dem Fall da beauftragt. Das spielt in der Sadomaso-Szene Berlins.
Oh Gott. Und das war der Moment, als du das auf dem Klappentext gelesen hast, hast du gedacht, das muss ich lesen.
Nee, ich habe es auch aus einer Programmvorschau, in einer Programmvorschau ist mir das Buch aufgefallen und ich fand das halt so toll. Also, ich hatte das auch zuerst nicht richtig verstanden. Also ich hatte schon verstanden, okay, der ist bei einer Psychologin, aber irgendwie habe ich so im Hinterkopf gehabt, der ist da in einer Klinik oder so. Und ich dachte, der Kommissar ist da jetzt in einer Klinik und das ist so ein Roman, also hier Zauberberg-mäßig oder so. Ne? Ein Mensch ist an der Klinik und lernt da eben halt noch so andere Menschen kennen und jeder hat so seine eigenen Probleme oder sowas, aber es ist eben halt so 1:1. Also er ist nur bei einer Psychologin in Behandlung oder sitzt bei ihr, um das halt so verarbeiten zu können, was da jetzt hinter ihm liegt. Mhm. Und das fand ich ganz spannend. Deshalb, da wusste ich noch gar nicht, dass das in die Sadomaso-Szene da geht. Ne? Ich habe ja gesagt, dass das ziemlich drastisch anfängt. Das liegt daran, dass die Frauenleiche, dass das sehr drastisch ist. Ne? Also da ist davon die Rede, dass sie offenbar erstickt ist, weil sie eben halt einen irrigierten Penis sehr tief im Hals hatte. Ihre Schamlippen sind gepierst und es wird sehr schnell deutlich, das sagt ihnen ein Experte aus der Spusi, aus der Spurensicherung.
Oder ein Gerichtsmediziner, der gar nichts mehr merkt.
Ja, genau. Der sagt denen, ja, das war offenbar eine Sklavin. Es wird Sperma in allen möglichen Körperöffnungen gefunden. Sie ist an vielen Körperstellen auch geschlagen worden. Und der Experte sagt, ja, in der Szene nennt man solche Frauen oder solche Sklavinnen, das war eine Dreilochstute. Sie ist in alle Löcher begehbar.
Ach du Schande. Ja, und das ist der ganze Anfang. Also das ist der Fall, um den es geht, der dann da psychologisch aufgearbeitet werden muss.
Ja, genau.
Das glaube ich,
ja. Ich will mal hier ganz kurz was vorlesen aus dieser Szene. Es ist nicht sehr lang. Mhm. Also er hat jetzt also gerade beschrieben, also ne, Intimpiercing und so weiter und so fort. Und sie fragt ihn jetzt also, wie hat das denn alles auf sie gewirkt? Man hat keine Zeit für Gefühle. Man hat einen Job zu erledigen und muss so professionell wie möglich handeln. Dafür sind wir ausgebildet worden. Ja, waren Sie nicht wütend? Wütend? Auf den Täter? Ja, natürlich hat man Emotionen. Verspürten Sie den Wunsch, ihn zu töten? Warum fragen Sie mich das? Ich will Sie kennenlernen, das ist mein Beruf. Wie gesagt, man hat Emotionen, auch als Polizist, aber man hat ja einen Eid geleistet. Ich gehöre nicht zu denen, die die Todesstrafe für Kinderschänder fordern, wie manche Kollegen, nicht nur solche, die sich als Reichsbürger bezeichnen. Reichsbürger gibt es bei der Berliner Kriminalpolizei auch? Darüber will ich lieber nicht sprechen.
Oh Gott.
Also so unter...
Spielt das denn eine Rolle?
Unterhalten die sich.
Die Reichsbürger und so, spielt das... wird das wieder aufgegriffen? Spielt das irgendwie eine Rolle?
Nee, zum Glück nicht. Und die Geschichte geht dann ziemlich drastisch weiter, das war dann so der Punkt, wo ich dachte, wow, das ist jetzt echt derbe, weil die beiden ermitteln da also, sind jetzt also bei dem Tatort, haben so die ersten Stationen so hinter sich, und er bekommt sein Partner, der Jan West heißt, bekommt ein Video aufs Handy gesendet. Dieses Video, das ist die Botschaft einer Frau, und zwar, das ist die Tote.
Oh.
Die hat ihm eine Nachricht geschickt, und bei der Toten handelt es sich um seine leibliche Mutter.
Oh Gott.
Und sie sagt zu ihm: Ich bin als glücklicher Mensch gestorben. Es ist alles genauso passiert, wie ich es wollte.
Mhm. Also es muss ja ein altes Video sein, weil sie ist ja tot.
Sie ist tot. Also das Video ist ja ein paar Tage alt.
Vorher aufgenommen
worden. Genau, genau. Und da habe ich gedacht, das ist ja jetzt echt ziemlich krass.
Ja, das finde ich auch.
Und das macht halt den Fall dann, da kriegt der Fall natürlich richtig Drive irgendwie. Hier erfährt man also, dass Jan West bei Pflegeeltern aufgewachsen ist, die ganze Zeit, und das gar nicht wusste. Und er ist also bei der Tante aufgewachsen, bei der Schwester der Toten. Und der Hintergrund ist der, dass seine Mutter musste ihn weggeben damals, weil schon da war sie Sklavin und ihr Herr hat keine Kinder geduldet. Und sie hat sich komplett, also diesem Sklavendasein, dieser Sadomaso-Szene verschrieben, dass sie das gemacht hat. Also dass sie hat das Kind also der Schwester gegeben, die ist 6 Jahre älter. Und der Jan West, der konfrontiert die jetzt auch damit. Also der erfährt ja durch das Video, ey, das sind gar nicht meine Eltern gewesen. Und er fährt jetzt also mit dem Abid Malik dahin. Es gibt gar nicht groß irgendwelche Vorworte, als er da hinkommt, sondern er sagt zu denen, ey, ihr seid nicht meine leiblichen Eltern. Was ist mit meiner Mutter? Also konfrontiert die gleich total damit. Damit hat er im Leben nicht mit gerechnet, dass das gar nicht seine Eltern sind. Die geben das sofort zu, weil dem bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. Seine Mutter, also nicht seine Mutter jetzt, sondern seine Pflegemutter, sagt zu ihm: Ich wollte dich beschützen vor dieser Finsternis. Deshalb der Titel Finsternis, den ich zuerst irgendwie so beknackt fand.
Ja.
Aber da kommt der Titel halt her. Also Finsternis im Sinne von, ne, die lebt da in einer ziemlich fiesen, düsteren Welt als Sklavin irgendwie. Und davor wollte ich dich beschützen. Deshalb habe ich mich darauf eingelassen, so zu tun, als wäre ich deine Mutter.
Aber das klingt ja nach einem sehr harten Buch. Also,
ja.
Also alles, was du da gesagt hast, finde ich halt wirklich, wirklich krass. Liest du gerne? Das klingt so könnte auch so ein Fitzek sein oder so, finde ich. Das ist
ja, wobei ich habe echt meine Probleme mit Fitzek. Ich hab ja mal ein Buch von Fitzek in der Bahn gefunden. Als man noch reisen konnte, da war ich gerade auf dem Weg zu Freunden, die in Südafrika leben, und bin mit dem Zug von Ulm nach Frankfurt zum Frankfurter Flughafen gefahren und habe auf dem Sitz, wo ich gesessen habe, ein Fitzek-Buch gefunden und dachte so, ja cool.
Welches war das? Einfach. Weißt du das noch?
Das Paket, glaube ich.
Okay.
Das war sowas von konstruiert und so überkonstruiert auch und so unglaubwürdig, wo ich mich echt gefragt habe, wie kann das sein, dass die ganze Welt Fitzek-Bücher liest? Also ich finde das echt, also mich hat das überhaupt nicht angemacht.
Ja.
Der Verlag will hochwertige Literatur herausbringen. Das ist das Ziel der Gründung gewesen damals, 2009,
wie ich gelernt habe. Hast du denn das Gefühl, du hast hochwertige Literatur mit all diesen harten Dingen, die du mir da so erzählt hast, gelesen?
Also ich sag mal so, ich glaube, dass die Story, die ist wirklich, sie ist kompliziert und sie ist natürlich sehr hart, also der Einstieg ist sehr hart. Ist es hochwertige Literatur? Weiß ich jetzt nicht.
Aber dir hat es Spaß gemacht und du fandest es auch sprachlich super.
Ja, es ist sprachlich super, du kannst das also, du kommst da gut mit, aber es ist halt eine komplizierte Geschichte. Es ist eine Geschichte, die funktioniert auf einigen Ebenen, weil da ist ja, also erstens mal das Schwierige für Abid Malik ist jetzt erstmal nicht nur die Härte des Falls, sondern er ist mit diesem Fall auch komplett in Bedrängnis geraten, weil sie erzählen in ihrem Kommissariat nicht, dass der Jan West dieses Video bekommen hat und dass die Tote vermutlich seine Mutter ist. Mhm. Das verheimlichen sie dort, weil Jan West das so will. Jan West sagt, ey, das geht ja um meine Mutter, das ist eine Familienangelegenheit. Das sage ich doch jetzt nicht im Kommissariat, die nehmen mir doch den Fall weg, weil ich befangen bin. Ich will das aber selber, ich will das selber lösen. Ich will selber wissen, was steckt dahinter. Und der will aber auch gleichzeitig natürlich sämtliche Techniken nutzen, die er ja nur als Polizist hat. Er hat dadurch ja nur Zugriff auf gewisse Archive und Unterlagen und Dokumente, die er ja sonst, wenn er jetzt raus wäre und müsste den Fall irgendwelchen Kollegen überlassen, hätte er ja gar keine Kontrolle mehr. Und deshalb kommt auch dieser Abid Malik so in diese Bedrängnis, weil er wird von seinem Kollegen da jetzt reingezogen. Der Kollege sagt zwar zu ihm, pass auf, wenn du das nicht willst, ich steige hier sofort aus dem Auto, geh weg und mach das hier alleine. Ich kann das auch alleine machen, wenn du willst. Ja, klar. Und Abid Malik ist einer, das ist so einer, der ist sehr loyal und zieht dann mit.
Ich finde, wenn du das so erzählst, ne, ich finde, das klingt wirklich spannend. Das klingt nach einer echt guten Geschichte. Was mich nur, glaube ich, stören würde, und da muss man sich immer fragen, warum macht ein Autor das? Das wird ja alles retrospektiv erzählt. Er sitzt ja in dieser Psychiatrie sozusagen oder bei dem Psychiater und erzählt das alles. Aber es ist alles schon passiert. Wäre das nicht vielleicht auch spannend gewesen, wenn man quasi den ganzen Fall mitgeht? Oder ist das trotzdem spannend, auch wenn er das alles erzählt, wie es passiert?
Naja, ja, natürlich ist es spannend, weil du bekommst ja den Fall ganz von vorne erzählt. Also es wird ja nichts vorweggenommen. Mhm. Also was ich jetzt erzählt habe, das entwickelt sich über die ersten 30, 40 Seiten. Mhm. Von daher bist du von Anfang an des Falles dabei. Ja. Nur, dass du nicht bei den Kommissaren, doch du bist schon auch bei den Kommissaren dabei, wie sie jetzt von Punkt zu Punkt laufen und es ergibt sich immer irgendwie ein neuer Hinweis, ein neuer Weg, eine neue Spur und da gehst du ja auch mit. Also so ist es nicht. Also es wird jetzt nicht, also du weißt jetzt nicht vorher, was da passiert ist und das wird jetzt im Nachhinein entwickelt in diesen Gesprächen, sondern der Weg ist jetzt einfach nur, dass der Autor sagt, okay, ich entwickle also diese Ausgangsszene, da sitzt ein Polizist bei einer Psychologin, harten Fall gehabt und der offenbart sich jetzt ihr, ich entwickle einmal diesen Fall und auch einmal das, was sich jetzt zwischen den beiden da so abspielt.
Okay.
Und das ist echt cool, wobei ich sagen muss, ich finde, also er hat es nicht ganz ausgespielt. Man kann das jetzt sehen, wie man will. Also auf der einen Seite war ich froh, dass jetzt nicht das kommt, was man jetzt zwangsläufig erwartet. Aus den beiden wird irgendwie ein Paar oder die verlieben sich oder so. Dann wäre die Geschichte erst recht nicht in diesem Ethan Verlag erschienen, glaube ich. Weil das ist dann Fitzek-Niveau oder Niveau von anderen Verlagen. Ich nenne jetzt mal keine Namen besser. Ich kann ja noch mal kurz die Szene vorlesen, genau, wo man merkt, wie die beiden miteinander umgehen. Ne? Also sie stellt da jetzt so ein paar Fragen und fragt dann, also es ist jetzt nur, um jetzt kurz in die Szene reinzukommen. Ja. Sie fragt, und kam es dazu? Wozu jetzt? Ist egal, ich müsste jetzt zu viel erzählen. Ne? Und kam es dazu? Klingt, als wäre das für sie bloß eine spannende Geschichte. Ja, stört sie mein Interesse? Ich meine, was wäre Ihnen lieber, dass ich Abscheu oder Wut empfinde oder gar keine Emotionen? Ich werde nie ein Fluss sein, Herr Malik, aber ich bin auch kein sensationsgieriger Mensch. Mein Interesse ist anderer Art. Aha. Herr Malik, ich sitze hier nicht, um eine spannende Geschichte zu hören. Bei aller Professionalität als Therapeutin. Ich habe dieselben Gefühle wie jeder Mensch. Das ist sogar wichtig, denn nur meine Gefühle können mich leiten. Aber ich muss mich gleichzeitig kontrollieren, denn sonst drehe ich mich nur noch um mich und meine Emotionen. Damit wäre niemandem geholfen. Wenn Sie es genau wissen wollen, seit 3 Wochen mache ich in der Stunde nach Ihnen keinen Termin mehr. Sobald Sie hier rausgehen, überkommt mich eine solche Erschöpfung, dass ich mich erst einmal auf meine Couch legen und schlafen muss, bevor ich weiterarbeiten kann. Zufrieden? Stille. Dann ist es also doch eine Nummer zu groß für Sie? Ach, und für Sie etwa nicht? Was denken Sie eigentlich, warum Sie immer noch zu mir kommen? Doch nicht, um den Schein zu wahren. Und schauen Sie sich nur Jan West an. Gibt es irgendjemanden, für den diese Geschichte nicht zu groß ist, wenn sogar die Polizei daran scheitert? Stille.
Also packend. Muss ich. Ja. Also nach dem kurzen Part, den du da vorgelesen hast, super.
Mir hat das auch extrem gefallen, weil es dann auch immer, ne, weil auf der einen Seite hast du halt diesen Fall und auf deiner Seite die beiden.
Ja, und das wird dann nochmal auf so eine neue Ebene gezogen, finde ich.
Ja, ganz genau.
Was macht das eigentlich so mit einem, ne? Wenn man sich erstmal dem ausgesetzt ist oder sich dann alles anhören soll und so einen Typen auch noch wieder in die Spur kriegen muss.
Ja, richtig, richtig.
Spannend.
Ja, also ich fand es auch echt cool. Das sind übrigens 12 Sitzungen und das Buch ist auch nur 200 Seiten lang, also kriegt man relativ schnell durchgelesen.
Ja.
Also mir hat das extrem, extrem gut gefallen. Es kam nicht bei allen gut an, dieser Plot, also mit der Psychologin. Ja. Einige haben auch gesagt, ja, das Experiment ist gescheitert oder war nicht so ganz zufriedenstellend. Auch hier muss ich sagen, für mich hat das schon funktioniert, für mich hat nur das Ende nicht funktioniert. Weil das war mir dann doch eine Nummer zu drüber, das Ende, damit war ich nicht so ganz zufrieden. Das war dann auch so eine Nummer, das hat man auch schon in anderen Kriminalfällen so mitgemacht, wo ich dann auch so dachte, das Buch hat dieses Ende nicht verdient irgendwie.
Ja.
Aber es ist wirklich eine sehr vielschichtige, auch eine ziemlich komplizierte Geschichte, weil sie eben auf so vielen Ebenen, ne, das Verhältnis der beiden Kommissare, dann die eigenen familiären Hintergründe, dann auch der Verdacht, dass sein Partner Jan West mit seiner Frau irgendwas hat, was mir auch, das habe ich gar nicht gebraucht, aber das wurde auch immer wieder so getriggert irgendwie. Also das Buch funktioniert da wirklich auf oder spricht ziemlich viele Ebenen an, auf der diese Geschichte dargelegt wird. Aber es ist echt ein harter Kriminalfall.
Ja, zum Ende meines Buchs, ich musste da gerade dran denken, dass dich das Ende nicht so glücklich gemacht hat. Ich finde dieses Ende von diesem Buch auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber das nimmt also bei der die Erfindung der Sprache, darauf zurückzukommen. Ich glaube, dass wir beide diesmal ein Buch haben, wo das Ende, ich sag mal, überdenkungswürdig ist. Aber trotzdem gut, man kann das so machen. Also das ist schon okay, das so zu machen. Ja. Jetzt auch nicht, aber damit ist auch hier ein bisschen drüber. Also das war das eigentlich, wo ich einhaken musste.
Ja, was ich auch ganz interessant fand, ist, dass es ausgerechnet so um Sadomaso ging. Und zwar in seiner ultraharten Form, ne? Also ich habe ja schon skizziert, also wie weit das da geht, das fand ich auch schon interessant. Ich finde, das ist sowieso ein interessantes Thema. Ich habe schon einige Bücher darüber gelesen, auch so Tatsachenberichte, also wo es dann auch darum ging, also wo Leute also auch in größeren Häusern sich so heimliche Räume eingerichtet hatten, oder wo es auch so Möbel gibt, die man nur verrücken muss und schon werden da halt diese Folterinstrumente draus. Also das ist irgendwie echt schon eine krasse Welt.
Also eine schräge Welt, ja.
Ja, ich find's auch ultra schräg. Also ich habe auch mal über einen sehr guten Freund von mir ein Mädel kennengelernt. Da saßen wir dann abends bei ihm beim Essen. Und dann hat sie auch plötzlich angefangen so zu erzählen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie darauf gekommen ist. Wir witzelten, glaube ich, irgendwie so rum, dass sie sich auch mal auf so ein Verhältnis eingelassen hat. Und dann hat sie auch mal so erzählt, wie das ist, so als mit einem Dom, so heißt das ja, zusammenzuleben. Mhm. Und sie war eben halt seine Sklavin. Das war aber, also sie hat uns, glaube ich, auch mit Absicht nur so den harmlosen Part erzählt. Ne?
Aber da ist natürlich jetzt so ein bisschen, jetzt geht's so in die 50 Shades of Grey Nummer. Und das ist ja wirklich das Allerschlimmste. Also
ja,
das,
ja.
Aber ich bin froh, du hast gesagt, ein kleiner Verlag, der hochwertige Literatur, dass überhaupt in diesem Podcast der Name 50 Shades of Grey fällt, ist ja schon schwierig. Weil es
natürlich aber das hat zum Glück damit nichts zu tun. Ne? Also da hat es schon...
Nee, das merke ich auch. Nur wenn du da so erzählst, ne, die hat sich auch mal auf so eine Beziehung eingelassen. Das wird sicherlich vielen LeserInnen jetzt einfallen und auffallen. Moment, da gab es ja schon mal sowas. Das waren unsere Empfehlungen für heute, würde ich sagen, oder?
Ja.
Oder wolltest du noch etwas dazu sagen?
Nee, wollte ich nicht. Also nur noch kurz zu Stephen Uli. Auch für mich auch ein interessanter Charakter. Habe ich auch mal so ein bisschen nachgeforscht. Das ist einer, der Literatur studiert hat, hat viel in Brasilien auch gelebt. Sein Vater kam auch so aus der... Wo kam er denn? Aus Bengalen, genau. Ich glaube, sein Vater ist Bengale.
Ja.
Er selber ist in Köln geboren, lebt heute in München und ist auch Übersetzer, also spricht auch mehrere Sprachen, Portugiesisch, Spanisch, arbeitet eben halt auch als Übersetzer, war nicht sein erster Roman und um da nochmal auf den C-Session Verlag zu kommen, er hat für den größten Erfolg des Verlags gesorgt, weil er hat noch einen weiteren Roman, also es ist jetzt nicht sein erster Roman, er hat schon andere Romane geschrieben, unter anderem Glückskind und das ist verfilmt worden von Paul Verhoeven.
Oh, okay.
Ja, das war für den Verlag natürlich eine sehr erfolgreiche Geschichte.
Klar.
Also, er ist, glaube ich, Stephen Uli scheint das kommerzielle Pferd im Stall des Verlags.
Das hört er sicher gern. Ja, aber klingt für mich nach einem echt spannenden Buch, was du da vorgestellt hast, muss ich echt sagen.
Also für mich hat das absolut funktioniert. Ich habe es auch relativ schnell durchgelesen. Ich habe es auch immer wieder gerne gelesen. Ach ja, jetzt kommen wir wieder zu den beiden, so wie du, ne?
Der eben halt auch dachte, jetzt
genau, jetzt tauche ich hier wieder in diese Welt ein und fahre bis in die Bretagne und so. Ja. So ging mir das dann auch, ne? Jetzt tauche ich hier wieder in diesen komplizierten Fall ein und erlebe Abid Maliks Reise durch diesen Fall und was, wie geht's das mit der Psychologin da weiter und so. Das war schon. Sie sagt auch irgendwann, dass sie Angst hat, dass der Fall eine Nummer zu groß ist für sie. Mhm. Oder dass es irgendwie immer einen Punkt gibt, wo sie glaubt, das ist für sie eine Nummer zu groß. Und vielleicht wäre das auch so ein Punkt gewesen, den Stephen Uli noch weiter hätte ausführen können. Vielleicht hätte man die Frau auch scheitern lassen können komplett oder
an ihm,
ich weiß es
an der
nicht.
Geschichte.
Also, ja. Ich bin mir da selber auch nicht so ganz sicher. Ich meine, ich bin ja nun auch kein Autor und habe jetzt auch noch nie so einen Plot entwickelt. Aber du hast als Leser manchmal das Gefühl, wenn sowas angerissen wird, hatte ich so das Gefühl, ja klar, und das wird jetzt wahrscheinlich das nächste Problem sein oder so. Mhm. Aber war es dann irgendwie doch nicht, fand ich.
Aber scheinbar haben beide nicht aufgegeben und das hat auch wieder was, finde ich.
Ja, genau.
Also er ist ja zu ihr gegangen und so. Ja.
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 Das war's. Das war Folge 26 von Zweimann-Buch.
Schön, dass ihr wieder reingehört habt und vielleicht haben euch unsere beiden Bücher auch neugierig gemacht und wäre natürlich toll, wenn ihr euch inspiriert fühlt von dieser Folge und euch auch diese Bücher zulegt und da mal reinliest.
Darum machen wir das alles. Ja. Um andere Menschen von Büchern zu begeistern und vielleicht haben wir in Teilen ja denselben Geschmack.
Wäre doch großartig.
Ja. Also bis zum nächsten Mal.
Alles klar, macht es gut. Tschüss. Ja,
tschüss.